Werbung.
Does your family's schedule look like an endless list of appointments, games, and practices? Does keeping everyone on schedule feel impossible? The Skylight Calendar is here to put an end to your scheduling stress with its all-in-one shared display, visual structure, and color-coded scheduling. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to myskylight.com/get30. Go to myskylight.com/get30 for $30 off your 15-inch calendar. That's myskylight.com/get30.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Dort hörten wir dann von dem Hotelpersonal, dass es einer Person, die dort im Hotel übernachten wollte, sehr schlecht ging. Die Frau lag im Bett, war schwitzig, war ein bisschen unruhig und angespannt, wimmerte ein bisschen vor sich hin, sodass man gleich erkannte, dieser Frau geht es erstmal nicht gut. Und sie meinte, das seien Kopfschmerzen, die sich anfühlen, als würde ihr Kopf zerbersten. Wenn dann nicht das Hotelpersonal nach der Patientin geschaut hätte, hätte das tatsächlich auch richtig schief gehen können.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Marc Moritz Berger, ärztlicher Direktor an der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des RKH-Klinikums in Ludwigsburg. Er ist außerdem im Präsidium der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin und im Research Committee der Wilderness Medical Society tätig. Das ist die größte Fachgesellschaft für Outdoor-Medizin weltweit. Er freut sich darüber, dass er Hobby und Beruf gut kombinieren kann, denn er steigt in seiner Freizeit gerne auf Berge. Er war während seines Studiums zum Beispiel ein halbes Jahr in Nepal, um dort bergzusteigen und ein Praktikum an einem Krankenhaus zu absolvieren. Zusammen mit Dr. Christoph Dehnert bietet er Kurse für Ärztinnen und Ärzte an, die zu dem internationalen Diplom für Alpin- und Höhenmedizin führen. Wir sprechen heute über eine Frau, der es in Chile während eines Ausflugs in die Berge plötzlich sehr schlecht ging.
Den Fall, den ich heute vorstellen möchte, der fand statt im Oktober 2023, als ich in Chile unterwegs war, in Südamerika, in Iquique, und dort ein deutsch-chilenisches Symposium zum Thema Höhenmedizin besucht habe. Und im Rahmen dieses Symposiums gab es auch ein Rahmenprogramm und stand ein Besuch der Atacama-Wüste an. Die Atacama-Wüste erstreckt sich direkt hinter Iquique, sieht wunderschön aus, hat gleich große Höhen, die hinter Iquique erreicht werden, während die Stadt selber auf Meeresniveaus, also auf quasi mehr oder weniger 0 Metern ist, gibt es in der Atacama-Wüste dann einen großen Höhenanstieg und lassen sich auch relativ schnell innerhalb einer Tagesreise Höhen von über 4000 Metern erreichen. Und wir sind im Rahmen eines Ausfluges mit einer Kleingruppe, mit einem Kleinbus eben in die Atacama-Wüste hochgefahren, haben an einem Hotel eine Pause eingelegt, und dort hörten wir dann von dem Hotelpersonal, dass es einer Person, die dort im Hotel übernachten wollte, sehr schlecht ging. Und weil die Personen im Hotel, die Hotelangestellten, wussten, dass wir Mediziner unter uns haben, wurden wir gefragt, ob wir da vielleicht mal helfen und nach der Frau schauen können.
Auf welcher Höhe lag denn das Hotel?
Das war auf ungefähr 4000 Meter lokalisiert.
Dann haben Sie gesagt, ja, ich kann helfen. Was haben Sie denn für eine Situation vorgefunden?
Genau, also wir wurden von den Hotelangestellten gefragt, ob wir helfen können. Ich habe mich dann bereit erklärt, natürlich nach der Frau einmal zu schauen. Wir sind dann zu der Frau auf das Zimmer gegangen und wir fanden dann vor eine, wie sich dann rausstellte, 52-jährige Frau, die sehr gut Englisch sprach, die im Bett lag und die einfach in ihrem Bett schon als krank imponierte. Wir sind reingekommen und man sah, dieser Frau geht es erstmal schlecht.
Wie haben Sie das denn gesehen?
Die Frau lag im Bett, war schwitzig, war ein bisschen unruhig und angespannt, wimmerte ein bisschen vor sich hin, so dass man gleich erkannte, dieser Frau geht es erstmal nicht gut. Ich bin dann mit ihr in den Dialog getreten. Sie sprach eben sehr gut Englisch. Es stellte sich heraus, dass sie aus Europa kam. Und wir konnten uns dann gut auf Englisch verständigen. Und ich fragte, wie es ihr denn ging. Und das, was an ihren Symptomen imponierte, war erstmal sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Die hatte sie wohl auch schon am Vorabend gehabt. Außerdem Übelkeit und in der Nacht gab es dann auch noch Erbrechen. Und diese Kopfschmerzen wurden über Nacht auch wirklich immer, immer schlimmer. Und sie meinte, das seien Kopfschmerzen, die sich anfühlen, als würde ihr Kopf zerbersten.
Hatte sie denn schon Schmerzmittel eingenommen, irgendwas dagegen getan?
Sie hatte über Nacht ein Schmerzmittel eingenommen, Ibuprofen in einer Dosierung von 400 Milligramm, was jetzt eine moderate Dosis ist. Sie berichtete aber, dass das Ibuprofen keinerlei Besserung gebracht hat, sondern dass die Kopfschmerzen über Nacht noch stärker wurden und noch weiter anstiegen.
Also eine krank erscheinende Frau mit starken Kopfschmerzen. Was hat sie noch erzählt? Konnte sie noch gut zur Toilette gehen? Konnte sie gut laufen? Die wird ja auch die Nacht irgendwie sich ab und zu mal bewegt haben.
Genau, also die Kopfschmerzen waren so stark, dass sie begleitet wurden von Übelkeit und dann auch Erbrechen. Das kennen wir ja auch aus anderen Situationen, dass starke Schmerzen, insbesondere starke Kopfschmerzen, nicht selten mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen. So war das auch bei der Patientin in diesem Falle. Sie wollte dann auch die Toilette aufsuchen, um sich zu übergeben und eben vielleicht auch mal ein bisschen zu erfrischen, stellte aber fest, dass ihr Gang zur Toilette immer unsicherer wurde und dass sie kaum zur Toilette gehen konnte, sondern sie anfing sich oder sie Schwierigkeiten hatte, sich auf den Beinen zu halten und ihr Gang zur Toilette tatsächlich dann schwankend war und sie nicht mehr sicher laufen konnte.
Wie wirkte sie denn auf Sie, als Sie mit ihr gesprochen haben? Wie hat sie gesprochen? Was haben Sie noch für weitere Untersuchungen mit ihr gemacht, als sie da im Bett lag?
Die Patientin wirkte tatsächlich so verlangsamt in ihrer Sprache und auch von ihren Bewegungen her verlangsamt. Sie wirkte etwas benommen, sodass für mich eigentlich das Bild relativ klar war. Sie hat Übelkeit, sie hat Kopfschmerzen, ist verlangsamt und benommen. Das ist also tatsächlich eine ernstzunehmende Situation, sodass ich auch verstehen konnte, dass das Hotelpersonal uns hier um Hilfe gebeten hat. Um das Bild, das klinische Bild für eine Diagnose weiter abzurunden, habe ich das Hotelpersonal gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, die Sauerstoffsättigung im Blut bei der Patientin zu messen mittels eines Fingerclips. Das haben viele Hotels oder auch viele Reisende heutzutage tatsächlich mit sich oder viele Reisende haben auch eine Uhr und eine App, mit der man die Sauerstoffsättigung messen konnte oder kann. Auch hier in dem Hotel gab es die Möglichkeit, über einen Fingerclip die Sauerstoffsättigung zu messen. Und dabei zeigte sich, dass die Sauerstoffsättigung deutlich vermindert war, auch deutlich unter dem, was man auf dieser Höhe erwartet. Die Dame hatte eine Sauerstoffsättigung von 73%, was tatsächlich sehr, sehr niedrig ist und auch für die Höhe durchaus niedrig ist.
Werbung.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Werbung Ende.
Bevor wir weiter zur Auflösung des Rätsels voranschreiten, was es dann am Ende war, hatten Sie ein paar Differentialdiagnosen im Kopf, was es alles sein könnte?
Na klar, man denkt natürlich an verschiedene Krankheitsbilder, die da imponieren können. Wären wir jetzt im Flachland, wäre eine klassische Differentialdiagnose sicherlich eine starke Migräneattacke, die sich ähnlich äußert in der Symptomatik. Ich habe die Patientin auch gefragt, ob sie an Migräne leidet, ob sie stärker solche Kopfschmerzen hat. Das verneinte sie jedoch, so dass eine Migräne jetzt als Erstsymptomatik oder als Erstmanifestation hier in der Höhe zwar möglich ist, aber nicht unbedingt wahrscheinlich ist. So starke Kopfschmerzen gekoppelt mit Übelkeit und Erbrechen, wenn man jetzt aus dem Bereich der Notfallmedizin weiterdenkt, kann auch durch eine Hirnblutung ausgelöst werden. Eine solche Hirnblutung kann natürlich auch spontan auftreten, kann auch traumatisch bedingt sein, also zum Beispiel durch einen Sturz auf den Kopf ausgelöst sein, was ja auch gepasst hätte, wenn sie Gangunsicherheiten hat und Schwierigkeiten hatte, auf die Toilette zu gehen. Aber einen Sturz oder eine traumatische Ursache verneinte sie jedoch und konnten wir dahingehend ausschließen. Jetzt ist natürlich eine Hirnblutung damit immer noch nicht komplett ausgeschlossen. Ich habe dann der Patientin in die Augen geguckt und dann sieht man bei einer Hirnblutung mitunter eine Pupillendifferenz. Das heißt, dass eine Pupille größer ist als die andere Pupille. Aber auch das war nicht der Fall, sodass jetzt eine Hirnblutung zwar klinisch vor Ort nicht komplett ausgeschlossen, aber zumindest als unwahrscheinlich kategorisiert werden konnte.
Sie hatten jetzt über diesen Fingerclip gesehen, dass die Sauerstoffsättigung sehr, sehr niedrig ist, des Blutes. Was haben Sie noch für einen Test gemacht mit der Patientin?
Genau, für mich war jetzt eigentlich dann relativ klar, dass es sich hier um irgendein neurologisches Krankheitsbild handelt, zu dem eben Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen und eben die Gangstörungen passen. Und was ich dann als nächstes gemacht habe, ist, um diese Koordinationsstörung irgendwo zu objektivieren oder auch zu verifizieren, zu bestätigen, habe ich die Patientin gebeten, ihre Augen zu schließen und mit geschlossenen Augen ihren Zeigefinger auf die Nasenspitze zu führen. Und wenn man neurologisch intakt ist, keine neurologische Einschränkung hat, Sie können das ja gerne jetzt auch bei sich selber einmal versuchen, dann werden Sie in der Lage sein, mit geschlossenen Augen den Zeigefinger auf die Nasenspitze zu führen.
Ja, geht.
Genau, das geht. Das sollte auch gehen, sonst müssten wir uns Gedanken machen. Bei dieser Patientin ging das nicht mehr. Sie hat also mit dem Zeigefinger die Nasenspitze nicht getroffen, sondern ist irgendwo auf den Wangen oder oberhalb an der Stirn fast rausgekommen, sodass man sagen kann, ja, die Patientin hat tatsächlich eine Koordinationsstörung. Das könnte man jetzt nochmal weiter verifizieren, indem man mit der Dame zusammen aufsteht und sie durch den Raum laufen lässt und dabei natürlich stützt für den Fall, dass sie, wenn sie jetzt dann schwankt, eben nicht stürzt. Aber darauf habe ich dann in dem Fall verzichtet, weil es für mich jetzt eigentlich schon ausgereicht hat, zu sagen, ja, diese Koordinationsstörung, die sehe ich auch mit diesem Finger-Nase-Test und die ist damit bestätigt.
Wenn wir also zusammenfassen, eine sehr krank wirkende Frau, eine niedrige Sauerstoffkonzentration im Blut, dieser Finger-Nase-Test, der nicht richtig funktioniert hat, was war die Schlussfolgerung von Ihnen?
Das ist dann letzten Endes eine klassische Kombination, gerade mit diesen berstenden, wirklich stärksten Kopfschmerzen, ist dann eigentlich der klassische Hinweis auf eine akute Höhenkrankheit, die auch zu dem Setting dieser Patientin passen würde. Um das jetzt zu bestätigen, habe ich die Patientin gefragt, ob sie denn jetzt plötzlich aufgestiegen ist in diese Höhe auf über 4000 Meter oder ob sie aus dem Flachland kommend Akklimatisationsstopps und eine langsame Aufstiegsgeschwindigkeit hatte. Da verriet sie mir jedoch, dass sie erst am Vortag aus dem Flachland quasi von Iquique von mehr oder weniger 0 Metern mit dem Auto auf eben diese 4000 Meter hochgefahren ist. Das heißt, sie hat innerhalb eines Tages einen Höhenunterschied von 4000 Metern zurückgelegt, was viel zu schnell ist, wenn man nicht ausreichend vorakklimatisiert ist und damit eine hohe Auftrittswahrscheinlichkeit für die akute Höhenkrankheit bietet. Um weiter in diese Richtung zu denken, habe ich die Patientin gefragt, ob sie denn zuvor schon auf größeren Höhen war, um sich vorzuakklimatisieren. Aber auch das wurde verneint, sodass es für mich jetzt relativ klar war, dass die Patientin wohl eine akute Höhenkrankheit hat.
Was ist das denn genau und was passierte im Gehirn? Ich glaube, man sagt auch Höhenhirnödem. Ist das sozusagen noch ein spezieller Teil der Höhenkrankheit?
Genau, da fragen Sie genau in die richtige Richtung. Die akute Höhenkrankheit ist ein Krankheitsbild, das entsteht, wenn man zu schnell in zu große Höhen aufsteigt, und zwar typischerweise in Höhen über 2500 Metern. Und mit zu schnell meint man, dass man dem Körper nicht genügend Zeit gibt, um sich zu akklimatisieren. Es entsteht dann im Organismus, im Körper ein Sauerstoffmangel, der nicht ausreichend vom Körper kompensiert werden kann. Und dieser Sauerstoffmangel triggert dann verschiedene Signalkaskaden, die zu dem Krankheitsbild der akuten Höhenkrankheit führen. Der Begriff der akuten Höhenkrankheit ist nun ein Oberbegriff, der drei verschiedene Krankheitsbilder zusammenfasst oder subsumiert. Und zu dem Krankheitsbild der akuten Höhenkrankheit gehört einmal die sogenannte akute Bergkrankheit, darüber hinaus das Höhenhirnödem und als drittes das Höhenlungenödem. Mhm. Und diese drei Krankheitsbilder werden zusammengefasst zu dem Begriff der akuten Höhenkrankheit.
Was da genau im Hirn passiert, erklären Sie uns bestimmt gleich. Das klingt irgendwie interessant oder spannend. Was ist denn die akute Bergkrankheit? Das klingt irgendwie malerisch, aber ist es wahrscheinlich gar nicht.
Genau. Also ich versuche es mal so zu klassifizieren, dass man sagt, wenn die akute Höhenkrankheit primär das Gehirn betrifft, dann entsteht daraus in aller Regel erstmal eine akute Bergkrankheit. Und wenn die akute Bergkrankheit nicht therapiert wird, sondern unbehandelt bleibt und man weiter aufsteigt in die Höhe oder zumindest nicht absteigt, dann kann eine solche akute Bergkrankheit zu einem Höhenhirnödem führen. Das heißt, das Höhenhirnödem ist höchstwahrscheinlich, das ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich so ist, aber wir gehen davon aus, dass es so ist, dass das Höhenhirnödem das Endstadium einer nicht behandelten akuten Bergkrankheit ist. Das bedeutet, dass die akute Bergkrankheit sich eigentlich auch in neurologischen Symptomen äußert, in Übelkeit, Erbrechen, dominierend sind Kopfschmerzen. Und wenn ich eben diese Symptome nicht behandle, dann kommen stärkere neurologische Symptome hinzu, wie diese Koordinationsstörungen, die dann darauf hindeuten, dass die akute Bergkrankheit in ein Höhenhirnödem übergeht.
Okay, also es ist im Prinzip sozusagen die erste Stufe und das Schlimmere von beiden ist das Höhenhirnödem. Jetzt habe ich das verstanden. Können Sie bitte einmal erklären, was da im Gehirn eigentlich passiert? Ödem heißt ja, da schwillt was an. Was passiert da? Warum ist das so?
Also tatsächlich ist die Pathophysiologie, der Entstehungsmechanismus sowohl von der akuten Bergkrankheit als auch vom Höhenhirnödem unglaublich komplex. Und wir beschäftigen uns, also wir als Mediziner beschäftigen uns damit schon 40, 50 Jahre mit den Fragestellungen, wie entsteht die akute Bergkrankheit und wie entsteht am Ende des Tages aus der akuten Bergkrankheit ein Höhenhirnödem. Also leider ist der Mechanismus sehr kompliziert und auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Aber um zu versuchen, das einmal jetzt so ein bisschen runterzubrechen, kann man sagen, dass es durch den Sauerstoffmangel, durch die Hypoxie, die in dem Organismus entsteht, durch den Aufstieg in große Höhe, dass es dadurch zu einer Gefäßweitstellung der Blutgefäße im Gehirn kommt und dass es dadurch zu einem vermehrten Einstrom von Blut in das Gehirn kommt. Jetzt kann man sich vorstellen, auch wenn das jetzt vielleicht eben auf der pathophysiologischen Detailebene nicht mehr ganz stimmt, aber dass es ungefähr durch den vermehrten Einstrom von Blut in das Gehirn zu einer Volumenzunahme des Gehirns kommt, weil jetzt einfach mehr Blut im Gehirn ist. Das heißt, das Gehirn dehnt sich aus und weil das Gehirn vom Schädelknochen ja auch begrenzt ist, kann sich das Gehirn jetzt nicht unendlich ausdehnen, sondern stößt irgendwann an die Knochengrenze, an die Schädelkalotte, was Schmerzen macht. Außerdem sind um die Blutgefäße im Gehirn herum Nervengeflechte und diese Nervengeflechte werden aktiviert, wenn sich die Blutgefäße im Gehirn dehnen. Das ist auch ein Mechanismus, der bei der Migräne eine Rolle spielt. Und durch das Aufdehnen der Blutgefäße, durch eben den vermehrten Blutfluss im Gehirn, werden ebenfalls Signalkaskaden aktiviert, die zu äußerst starken Schmerzen führen. Und diese Schmerzen sind dann häufig gekoppelt eben noch an Übelkeit und Erbrechen und führen eben begleitend zu diesen Symptomen. Mhm. Wenn jetzt dieser Zustand lange bestehen bleibt, kann man sich vorstellen, dass dieser vermehrte Blutfluss in den Blutgefäßen im Gehirn dann auch zu einem Abpressen von Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in das Hirngewebe führt. Einfach weil der Druck in den Blutgefäßen so groß ist, dass man durch die Blutgefäße hindurch Flüssigkeit abpresst. Und das ist dann einer der Mechanismen, die dann letzten Endes zu einem Hirnödem führen, was eben durch Wasseransammlung, durch Flüssigkeitsansammlung im Gehirn charakterisiert ist.
Wie ist denn dieses Hirnödem einzuschätzen? Das ist ja vermutlich gar nicht ohne.
Das ist richtig. Also ein Hirnödem grundsätzlich, egal wo das auftritt, ob im Flachland oder in der Höhe, ist immer ein lebensbedrohlicher Zustand. Einfach deswegen, weil das Gehirn immer mehr an Volumen zunimmt und eben nicht ausweichen kann, weil die Knochen natürlich eben das Gehirn irgendwo begrenzen. Und wenn man ein Hirnödem nicht therapiert und es weiter zunimmt, dann kommt es schlussendlich zu einer Einklemmung des Gehirns und damit zu einem Versagen der Hirnfunktionen, die sich dann unter anderem in einem Bewusstseinsverlust, in einem Koma äußern, dann zu einem Atemstillstand führen und dann in aller Regel unbehandelt zum Tod führen und in einem Tod münden. Das heißt, ein Hirnödem ist immer ein lebensbedrohlicher Zustand. Und in einer Höhe, wenn ich jetzt in der Atacama-Wüste oder am Berg bin, wo ich natürlich nur eine eingeschränkte medizinische Infrastruktur habe und auch nur eingeschränkt medizinisch therapieren kann, dann ist diese Situation wirklich ernst zu nehmen und als äußerst lebensbedrohlich einzustufen.
Weiß man denn, wenn ein Höhenhirnödem nicht behandelt wird, wie die Chancen sind zu überleben? Gibt es da Zahlen, Statistiken?
Es gibt dazu keine Studien, die man jetzt durchführen kann, weil das natürlich viel zu gefährlich wäre, wenn man Personen zu einem Höhenhirnödem führt und dann ein gewisses Sterberisiko hat. Also von daher gibt es keine systematischen Studien. Aber aus den Fallberichten, die wir kennen, aus einzelnen Berichten von Personen mit Höhenhirnödem, schätzt man die Letalität dieses Krankheitsbildes auf etwa 90%. Also eine hohe Letalität, wenn es nicht behandelt wird. Wenn man das Höhenhirnödem hingegen behandelt, dann stehen die Chancen gut, dass es überlebt wird und auch ohne relevantes neurologisches Langzeitdefizit überlebt wird.
Können Sie einmal bitte erklären, Sie sind ja nun auch in dieser Höhe gewesen und sind mit Ihren Kolleginnen und Kollegen von dem Symposium auch mit dem Kleinbus hochgefahren, wahrscheinlich ja auch nicht immer nur in 500 Meter Höhenmetern Abschnitten. Warum bekommen manche Menschen dieses Höhenhirnödem und andere nicht? Weiß man darüber was?
Genau, es gibt Personen, die für die akute Höhenkrankheit einfach besonders anfällig sind. Warum das so ist, auch das ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Da gibt es eine genetische Komponente, die dazu führt, dass man auf Sauerstoffmangel, auf Hypoxie stärker reagiert als andere Personen. Und auch wenn wir jetzt als Gruppe in die Höhe gehen, werden einige von uns einen stärkeren Sauerstoffmangel ausbilden als andere. Das liegt zum Beispiel daran, wie stark ich in der Höhe atme, wie stark die Hypoxie, der Sauerstoffmangel, zu einer beschleunigten Atmung führt. Da gibt es einfach unheimlich große interindividuelle Unterschiede, also von Person zu Person bestehende Unterschiede. Und irgendwo haben wir genetische Komponenten, die bestimmte Personen anfälliger machen für eine akute Höhenkrankheit als andere. Wir sind jetzt mit dem Kleinbus hochgefahren, haben auch 4000 Höhenmeter an einem Tag zurückgelegt, was ebenfalls eigentlich viel, viel zu schnell ist. Wobei wir in dem Wissen, dass das zu schnell ist, eine medikamentöse Prophylaxe eingenommen haben, um eben genau nicht akut höhenkrank zu werden, sondern medikamentös die Akklimatisationsprozesse zu unterstützen. Und das hat bei uns funktioniert, wohingegen die Patientin nicht akklimatisiert, ohne medikamentöse Prophylaxe die 4000 Höhenmeter zurückgelegt hat.
Das heißt, weil Sie als Profis unterwegs waren, waren Sie gut vorbereitet und wussten natürlich um all diese Gefahren und wie man gut vorbeugen kann dagegen. Und die Frau war von 0 auf 4000, wie Sie sagten, mit dem Auto hochgefahren und hatte dann all diese Korrekt. Symptome und Beschwerden erlebt und das wirklich ja dann zu einem lebensgefährlichen Zustand führte.
Richtig.
Wie sind Sie denn weiter vorgegangen? Das war ja eine Situation, wo man schnell akut handeln musste.
Richtig, genau. Also bei Vorliegen eines Höhenhirnödems ist eine sofortige medizinische Therapie notwendig. Und jetzt muss man sich dann einfach in dem Gelände vor Ort an den Möglichkeiten, die man hat, orientieren und überlegen, was für Möglichkeiten stehen denn zur Verfügung. Letzten Endes entsteht das Höhenhirnödem deswegen, weil man zu schnell in zu große Höhen aufsteigt und einen Sauerstoffmangel hat, der dieses lebensbedrohliche Krankheitsbild auslöst. Das heißt, ich muss in erster Linie den Sauerstoffmangel therapieren. Und da ist es natürlich ideal, wenn es die Möglichkeit gibt, vor Ort Sauerstoff zu geben aus einer Sauerstoffflasche, aus einem Sauerstoffreservoir. Und diese Möglichkeit gab es hier. Tatsächlich war in dem Hotel Sauerstoff in Flaschen vorhanden, sodass wir das Hotelpersonal gebeten haben, eine solche Sauerstoffflasche zu holen und dann der Patientin über eine Nasensonde Sauerstoff zu geben, um erstmal diesen Sauerstoffmangel zu therapieren. Da braucht es gar nicht besonders viel Sauerstoff, den man gibt, sondern relativ niedrige Gaben von Sauerstoff, die aber schon ausreichen, um die Sauerstoffsättigung anzuheben und die dann auch mehr oder weniger unmittelbar zu einer Besserung der Symptome führen. Und das war auch in diesem Fall gegeben.
Was haben Sie noch gemacht? Sie waren ja beschränkt in den Möglichkeiten. Hatten Sie Medikamente dabei als Team oder Sie persönlich?
Genau, wir hatten glücklicherweise auch noch Medikamente zur Therapie der akuten Höhenkrankheit dabei. Die hatten wir jetzt auch deswegen dabei, weil wir auch nicht hundertprozentig darauf uns verlassen wollten, dass unsere medikamentöse Prophylaxe auch wirklich wirkt und wir deswegen auch Medikamente zur Therapie dabei haben wollten. Und im Falle eines Höhenhirnödems sollte man, wenn es irgendwie geht, Sauerstoff geben und zusätzlich Cortison geben, weil das Cortison sehr gut und sehr schnell an sich zu einem Abschwellen des Gehirns führt. Und auch das haben wir gemacht. Wir haben also der Patientin Sauerstoff gegeben und haben ihr Dexamethason, ein Cortisonpräparat, gegeben in einer Dosierung von 8 Milligramm, um eben ein Abschwellen des Hirngewebes zu bewirken. Außerdem haben wir eine sofortige Evakuierung der Patientin angestoßen. Das heißt, wir wollten die Patientin möglichst schnell ins Flachland bringen und haben hier einen Hubschraubertransport ins Flachland initiiert. Allerdings dauerte es natürlich einige Zeit, bis dann der Hubschrauber vor Ort war. Und weil man bei der Therapie des Höhenhirnödems keine Zeit verlieren darf, war die erste Maßnahme Sauerstoffgabe gekoppelt mit der Gabe von Cortison.
Das heißt, die Frau hat ja ein großes, großes Glück gehabt, dass Sie als Gruppe und Sie insbesondere, der Sie ja dann gleich schnell geholfen haben, dass Sie vorbeigekommen sind und diesen Ausflug gemacht haben. Ein großes, großes Glück. Das hätte ja durchaus auch anders ausgehen können im schlimmsten Fall.
Das glaube ich auch. Ja, das hätte anders ausgehen können. Unbehandelt, wie gesagt, führt ein Höhenhirnödem in der Regel zum Tod. Wenn dann nicht das Hotelpersonal nach der Patientin geschaut hätte, hätte das tatsächlich auch richtig schief gehen können.
Haben Sie denn im Nachhinein, nachdem die Patientin mit dem Hubschrauber abtransportiert worden ist, noch etwas gehört von ihr, wie es weitergegangen ist?
Ich selber habe mich lediglich über die Kollegen aus Iquique, die an dem Höhenmedizinischen Symposium beteiligt waren, informiert. Die hatten in dem Krankenhaus nachgefragt und tatsächlich ging es der Patientin dann 2 Tage später wieder komplett beschwerdefrei und gut und hat sie sich vollständig von der Symptomatik erholt. Mhm. Das ist auch nicht untypisch für ein solches Höhenhirnödem. Mitunter bestehen noch neurologische Einschränkungen für einige Tage oder Wochen, aber in aller Regel klingt das tatsächlich ohne Folgeschäden komplett ab.
ein großes Glück, dass Sie da waren und das ganze Team und ein schönes Happy End. Wenn wir den Hörerinnen und Hörern jetzt noch was mitgeben können aus Ihren Erfahrungen. Sie sind ja selbst auch Bergsteiger. Wir haben im Vorgespräch besprochen, dass Sie in Nepal auch ein halbes Jahr waren. Also Sie kennen sich ja wirklich mit großen, großen Höhen aus. Was raten Sie denn in Ihren Kursen Menschen, die in große Höhen klettern, wandern, aufsteigen wollen? Wie macht man das am besten, damit eben sowas nicht passiert?
Da gibt es internationale Leitlinien, die auch für den Laien geeignet sind, die Empfehlungen aussprechen. Die findet man auch im Internet an verschiedensten Stellen. Und diese Leitlinien sagen eigentlich aus, dass man ab Höhen von 3000 Metern Höhe ab da an nur noch wirklich langsam aufsteigen sollte, wobei sich das Wort langsam aufsteigen jetzt vor allem auf die tägliche Steigerung der Schlafhöhe beziehen. Und zwar sagen die Leitlinien, oberhalb von 3000 Metern sollte man die tägliche Schlafhöhe um maximal 500 Höhenmeter steigern und alle 3 bis 4 Tage einen Ruhetag auf gleicher Höhe einlegen, um den Organismus Zeit zu geben, sich an diesen Sauerstoffmangel zu gewöhnen. Und mit einer solchen konservativen Aufstiegsstrategie ist es auch gut möglich, auch sehr, sehr große Höhen zu erreichen. Außerdem sollte man auf eine gute Vorakklimatisation achten. Das heißt, wenn ich jetzt in große Höhen nach Südamerika, in die Anden, nach Nepal, nach Indien, in den Himalaya oder ins Karakorum mich bewege, dann sollte ich vorher schon Akklimatisationstouren auch in den Alpen durchgeführt haben und mich schon mal auf Höhen um 3000, 3500, 4000 Meter Höhe aufgehalten haben, um auch da den Körper auf die spätere folgende große Höhe wirklich ausreichend vorzubereiten.
Das heißt, man kann das auch ein bisschen trainieren, beziehungsweise sieht dann auch, wie der Körper reagiert.
Absolut, absolut. Also diese Vorakklimatisation im Vorfeld ist ganz, ganz wichtig. Und dann noch die konservative Aufstiegsgeschwindigkeit mit einer langsamen Steigerung der Schlafhöhe um maximal 500 Höhenmeter pro Tag ab Höhen von 3000 Metern sind sehr gut funktionierende Maßnahmen, die gut etabliert sind und mit denen man dann in aller Regel auch große Höhen erreichen kann. Wenn das nicht funktioniert, kann man auf eine medikamentöse Prophylaxe zurückgreifen. Aber hier sollte man wirklich im Vorfeld Mediziner konsultieren, die sich im Bereich der Höhenmedizin, Alpinmedizin auskennen und dort nach den geeigneten Maßnahmen fragen.
Nochmal zum Begriff Schlafhöhe, das heißt einfach, wo man die Nacht verbringt. Man kann dann vielleicht tagsüber ein bisschen höher sein, aber schläft dann in der und der Höhe und das sollte eben nicht zu schnell gesteigert werden, weil der Begriff Schlafhöhe so nett klingt.
Genau, Übernachtungshöhe, genau, kann man alternativ verwenden, richtig.
Genau. Haben Sie denn selber bei Ihren Touren, Bergsteigertouren, Klettertouren, als Sie in Nepal waren oder in anderen hohen Gebieten, jemals etwas in der Richtung erlebt? Also wissen Sie, wie die Leute sich fühlen? Ich meine jetzt nicht mit dem Höhenhirnödem, aber ja, was haben Sie da selber erlebt? Wie fühlt sich sowas an? Haben Sie es je erlebt?
Ja klar, also auch ich habe Fehler gemacht und bin natürlich mitunter zu schnell in zu große Höhen aufgestiegen und habe auch schon mehrfach eine akute Bergkrankheit erlebt. Und ich muss wirklich sagen, das fühlt sich nicht gut an. Der Begriff der akuten Bergkrankheit beinhaltet das Wort Krankheit und so fühlt man sich auch. Also auch bei mir dominierten Kopfschmerzen und dann zum Teil auch so ein flaues Gefühl, leichte Übelkeit. Ich habe dann die Symptomatik erkannt und mich dann eben vernünftig verhalten und bin dann eben nicht weiter aufgestiegen. Aber die Symptomatik der akuten Bergkrankheit kenne ich aus dem eigenen Erleben und am eigenen Leib. Außerdem habe ich in der Vergangenheit relativ viele höhenmedizinische Studien durchgeführt, wo wir freiwillige, gesunde Probanden bewusst in viel zu große Höhen viel zu schnell aufsteigen lassen, um eben das Krankheitsbild einer akuten Bergkrankheit oder eines Höhenlungenödems zu provozieren. Und da haben wir schon zahlreiche Studien zur Prophylaxe, zur Prävention, aber auch zur Therapie sowie zur Pathophysiologie der akuten Bergkrankheit und des Höhenlungenödems durchgeführt. Und klassische Orte, an denen man in Europa solche Studien durchführen kann, sind zum einen das Jungfraujoch in der Schweiz auf 3.500 Meter Höhe gelegen, sowie die Capanna Regina Margherita oder Margherita-Hütte im Monte Rosa-Massiv auf 4.500 Meter Höhe, die die höchstgelegene Hütte in Europa ist.
Und was war der höchste Berg, auf dem Sie je waren?
Das waren 7000 Meter, die ich in Nepal erstiegen habe.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.